Ja, das wünsche ich mir jetzt für die Zeit, die wir jetzt haben, dass wir auf Gott schauen können, dass er das in uns beruhigt, was vielleicht noch unruhig ist. An der Stelle möchte ich aber auch ganz herzlich Christian Rösler begrüßen, der online mit uns verbunden ist und uns zuschauen kann. Ja, freue mich, dass wir diese technische Möglichkeit haben. Mal schauen. Ja, ich möchte uns reinnehmen in ein paar Gedanken, wie wir vielleicht unseren Prägungen und unseren Brillen so ein bisschen ja, auf die Spur kommen können. Das werde ich sehr stark tun mit auf Fragestellungen, die wir uns zu verschiedenen Lebensbereichen stellen können. Und ja, ich habe jetzt hier begonnen, wir sind der Mensch, der Brillen besitzt. Und wir werden beeinflusst von unserer Herkunftsfamilie, von unserer Persönlichkeitsentwicklung, von besonderen Lebensereignissen, die wir erfahren haben. Und das Ganze ist natürlich kombiniert mit unserer persönlichen Glaubensgeschichte. Und für mich war diese Darstellung so ein bisschen der Versuch zu sagen, ich glaube, dass das alles miteinander verbunden ist und auch miteinander Einfluss hat, aber natürlich uns auch prägt. Und ich will jetzt ein bisschen auf diese einzelnen Punkte mal eingehen. Ja, die Herkunftsfamilie. Jeder ist ja in irgendeiner Familie geboren worden. Das ist, glaube ich, unterschiedlich, wer von uns sozusagen Glauben in der Familie erlebt hat oder der Glaube später erst begonnen ist. Ich glaube aber auch, dass neben dem Glauben auch die Frage interessant ist, welche Rolle hatten wir in unserer Herkunftsfamilie? Wie war unser System Familie aufgebaut? Wenn wir andere Geschwister hatten, wer hat da welche Rolle gehabt? Was war unsere Rolle gewesen? Ich glaube, damit fängt auch vieles an, wie wir dann auch Vater und Mutter erlebt haben. Ja, ist der Glaube, wenn wir ihn in der Familie erfahren haben, war er eher mit Enge, war er eher mit Freiheit verbunden? Unsere Mutter, unsere Vater, was haben die für uns für ein Bild geprägt? Was ist so, wenn man das zusammenfasst, das, was die Essenz ist, wenn wir so an unsere Eltern denken? Und natürlich die Frage, wie wurde der Glaube denn wirklich in der Familie gelebt? War das ein Glaube, der ja, eher wurden Überzeugungen miteinander ausgetauscht? Wie weit hat man Glauben wirklich erlebt und vorgelebt bekommen? Ja, jetzt kommt der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, so habe ich ihn mal genannt. Da habe ich hier oben erstmal ein so ein Modell dargestellt. Es gibt ja daneben auch ganz viele andere Modelle. Dieses Modell versucht zu beschreiben, wie Menschen sozusagen in Typen beschrieben werden können. Und hier geht es mal davon aus, es gibt Leute, die sind eher dominant. Das sind so Attribute direkt, sind ergebnisorientiert, bestimmen, willensstark, energisch. Es gibt dann die Leute, die Initiativen, das sind dann eher die Menschen, die es lieben, die Bühne zu kriegen. Dann gibt es die Stetigen, die eher Menschen sind, die in Beziehung mit Menschen stehen möchten, aber auch an vielen Details interessiert sind und die, denen es aber trotzdem sehr wichtig ist, sehr nahe an der Menschen sein zu können. Und es gibt die Gewissenhaften, sagen wir das vielleicht für mich mehr, also die Controller-Menschen, die sehr präzise, eher fakten- und zahlenorientiert sind. So, jetzt hat ja jeder von uns, ist ja nie eine Reinsform. Und wenn man jetzt mal andere Modelle kennenlernt, als ich das Buch Enneagramm vor vielen Jahren mal gelesen habe, da ging es ja auch um Persönlichkeitstypen und was bedeutet die Persönlichkeit zu meiner Beziehung zu Gott? Also habe ich es leichter, mir von Gott was sagen zu lassen? Bin ich eher derjenige, der die Dinge selber in die Hand nehmen will? Und das ist für mich ein Punkt, was spannend ist, wenn man mal über eigene Prägung nachdenkt. Ja, was bin ich eigentlich für ein Persönlichkeitstyp? Dann spielt natürlich für mich die Rolle, wenn ich so ein bisschen weiß, wer ich bin, bin ich damit zufrieden? Ist es das, wo ich sage, ja, bin ich persönlich sehr, ich habe persönlich mich lieben gelernt in der Art, wie ich bin, oder bin ich an der Stelle am Hadern und würde gern jemand anders sein? Und natürlich, wie weit habe ich mich in dieser Persönlichkeit weiterentwickelt? Wer bin ich, jemand, der Schritte machen durfte in seinem Leben? Wo stehe ich im persönlichen Reifungsprozess? Das wären Fragen, ja, die so eher auf den Aspekt, wer bin ich als Persönlichkeit? Ein weiterer, aus meiner Sicht wichtiger Punkt ist, zu schauen, in welche Lebensphasen und Ereignisse waren für mich sehr prägend. Da gibt es für mich so die typischen positiven Dinge. Wo in meinem Leben habe ich so eine starke Zeit gehabt, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich habe mich da weiterentwickelt. Ich durfte im persönlichen Leben, vielleicht auch in Gemeinde durch eine Aufgabe, die ich übernommen habe, erleben, boah, da ist was gewachsen, da konnte ich Schritte machen. Aber ich glaube, das ist auch sowas, wenn man, ja, das kann auch natürlich an allen Stellen gewesen sein, das kann in der Schulzeit gewesen sein, das kann im Studium gewesen sein, wenn ich ganz intensive Beziehungszeiten hatte mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, boah, da habe ich ganz viel mitgenommen. Ich denke, das können sehr prägende Erfahrungen sein. Daneben gibt es natürlich leider auch die Phasen, die man vielleicht als Krise bezeichnen könnte, wo ich eigene Krankheiten durchleben musste, wo ich Krankheiten anderer mittragen durfte, die aber was hinterlassen haben. Oder kann Beziehungsstress sein, der in der Phase eines Lebens sehr dominant ist. Das kann in der Herkunftsfamilie gewesen sein, das kann natürlich auch aktuell in der Ehesituation sein, wo ja, man durch eine Phase geht, die einen ganz beutelt und wo Verletzungen entstehen. Das kann natürlich auch die Verarbeitung sein, dass man Menschen verloren hat, dass man ja, Abschied nehmen musste. Und ich denke, dass diese Dinge ja was mit uns in unserem Inneren machen. Und die Frage ist, wo stehen wir da an den Stellen, wo wirklich Verletzungen entstanden sind, wo etwas passiert ist, wo eigentlich Heilung nötig ist und wo wir es vielleicht auch ein Stück weit für uns buchstabieren müssen, was heißt es jetzt, etwas loszulassen, was schwer war. Ja, jetzt komme ich auf den Punkt der Glaubensgeschichte. Ja, einfach sich nochmal klar zu machen, wann hat der Glaube für mich angefangen? Wie war das in Kinderzeiten? Ich persönlich bin hier groß geworden, habe Glaube immer in Gemeinde und Familie erlebt. Wie war das da eigentlich? Was war da für mich das Wichtige? Was ist da aus der Kinderzeit geblieben? Wie ging es weiter, als ich selber mehr ans Nachdenken, ins Diskutieren kam in Jugendzeiten? Was war da für mich wichtig im Glauben gewesen? Dann auch die Frage, die ich auch spannend finde, wer hat mich denn jemals da beeindruckt? Was waren dann so meine Vorbilder? Was hat mich an den Leuten eigentlich beeindruckt? Was hat mich geprägt? Wo habe ich da erlebt, da ist vielleicht jemand mit mir einen Weg gegangen, da hat jemand mir Feedback gegeben. Ja, wo habe ich da Schritte gemacht? Aber auch so einfach diese klassische Frage, was habe ich denn jetzt konkret in den Phasen mit Gott erlebt? Wo habe ich jetzt über Überzeugung gesprochen und wo habe ich jetzt wirklich, was sind denn die Erfahrungen, wo ich sage, jo, in meinem Lebensweg, das waren ganz starke Momente mit Gott. Ich finde auch eine für mich nicht, eine wichtige Frage ist so, wir reden von dem liebenden Vater, aber erlebe ich das so? Erlebe ich Gott im Himmel als meinen liebenden Vater, der an der Beziehung wirklich mit mir interessiert ist, der das wirklich persönlich gut mit mir meint? Ja, und natürlich die Frage, wo schleppe ich Sachen mit mir rum, die ich einfach nicht loswerde? Wo sind die Enttäuschungen aus irgendeinem Lebensbereich, vielleicht auch eine Enttäuschung, die ich mit Gott dort habe, wo ich einfach wo ich einfach nicht verstehe, was Gott in einer bestimmten Phase gemacht hat, wo er einfach nicht gesprochen hat, wo er einfach trotz Gebet, ich das Gefühl hatte, da gibt es keine Antwort. Ja, und für mich auch eine persönliche Herausforderung. Wir reden von befreiender Erfahrung der Vergebung. Und ich merke, da, wo ich das konkret erlebe, wo ich erlebe, auch wenn man sich bemüht, tagtäglich gerät man in Situationen, wo man Schuld begeht, erlebe ich diese befreiende Vergebung, erlebe ich das ganz bewusst, dass Gott das immer wieder neu schenkt. Und ich merke, wenn ich das denn mache, was das meine Haltung verändert. Und das finde ich eine wichtige Frage. Ist das etwas, was meine tägliche Erfahrung ist, die dann echt, glaube ich, auch meinen Blick auf den anderen, der vielleicht auch seine Macken hat, der auch seine Themen hat, wo er vielleicht auch aneckt an mir. Aber wenn ich merke, wenn ich aus Vergebung lebe und das wahrnehme, dann ändert das halt meine Sicht zum anderen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt 2, wie der Burkhard eben angesprochen hat. Ja, was ergibt sich daraus? Und für mich eine ganz wichtige Sache ist wirklich, wie gucke ich auf Gott? Was habe ich für ein Bild im Kopf, wenn ich an Gott denke? Ist es der Gott, der mit barmherzigen Armen vor mir steht und das Gute für mich möchte? Ist es der Gott, wo ich am Ende doch den Eindruck habe, es liegt schon stark an mir, dass ich die richtigen Dinge tue, ob dann auch die Beziehung für mich gut ist? Was ist es für ein Vaterbild, was ich habe? Und da gibt es natürlich für mich auch die Frage, wie lebendig ist das gerade? Rede ich von alten Zeiten, die in der Jugend mal toll waren, wo ich ganz persönlich nah an Gott dran war? Wie lebendig ist die Beziehung gerade im Augenblick? Und ich glaube auch von den Persönlichkeitstypen, wo es halt welche gibt, die eher die Menschen sind, die Nähe brauchen oder Distanz brauchen, glaube ich, ist das für uns wichtig zu wissen, wer wir so ein bisschen sind. Aber ich glaube, das hat auch einen Einfluss mit Bedürfnis Nähe und Distanz zu Gott. Und das nochmal für sich klar zu haben. Ja, und auch so eine Frage, bin ich eher der Macher? Bin ich derjenige, der selber gestalten will? Oder wie leicht fällt es mir, das Geschenk immer wieder neu anzunehmen und einfach auch mich von Gott ausrüsten zu lassen und von ihm unterstützen zu lassen? Bin ich eher jemand, der um sich sicher zu fühlen, klare Regeln sucht und sagt, das tut mir gut, oder tut es mir, ist für mich wichtiger, so Freiheit zu erleben und das Gefühl zu haben, das ist noch nicht alles genau vordefiniert. Auch natürlich eine Frage, wie jetzt komplexe, schwierige Fragen des Lebens, gehe ich denn eher aus dem Weg, verunsichern die mich, oder ist das etwas, was mich anregt zu sagen, das packen wir jetzt mal an, dann gehen wir der Sache mal auf den Grund. Ich glaube, da könnten entsprechend auch Auswirkungen halt sein. Und für mich eine wichtige Frage ist dieser Christus-zentrierter Glaube, von dem wir auch gestern gehört haben, der so ein bisschen der Schlüssel ist, auch die Bibel mit der richtigen Sicht zu lesen, den Glauben zu verstehen, ist das etwas, was ein Lippenbekenntnis ist? Oder ist, wenn ich mir in meinen Alltag angucke, ist er davon geprägt, dass ich wirklich im Dialog bin und immer mich frage, ja, was würde Jesus an der Stelle jetzt tun? Ja, wenn ich das Ganze nochmal auch auf ethische Fragestellungen sehe und darüber jetzt weiterdenke, ja, bin ich halt jemand, der lieber verbindliche Regeln für mich und für so eine Gruppe möchte? Oder ist es so, dass ich eher im anderen Extrem gerne alles offen lassen will und stärker, dass jeder seinen Weg finden muss? Wo stehe ich da, wenn man da so eine Skala sich vorstellt? Ja, und das fand ich auch gestern bei dem Vortrag interessant. Rede ich bei so ethischen Themen über etwas, was ich meinen Alltag berührt, wo ich in Beziehung bin mit Menschen, die in solchen Fragen stehen? Oder ist es etwas, wo ich mir theoretisch überlege, ja, was finde ich denn da, ja, was ist denn die richtige Sicht, die die Bibel dazu sagt? Und ich glaube, das macht halt auch sehr viel. Ja, und ich glaube auch, Chance miteinander, wenn man unterschiedliche Sichten hat, ist, glaube ich, der Schritt, dass wenn ich meine Dinge, die mich blockieren, die auch vielleicht mich dazu zwingen, eine gewisse Sicht auf ethische Fragen zu haben, wenn ich an die Stellen Veränderung erlebe, glaube ich, dass ich auch meine Möglichkeit in Beziehung mit Andersdenken zu gehen, dass ich die verändern kann. Und das ist für mich so ein ganz großer Wunsch auch für uns, wo vielleicht auch diese Gedanken der Prägung uns helfen könnte. Wenn ich selber weiß, wer ich bin, wenn wir ins Gespräch kommen, wer der andere ist, dann diskutiere ich nicht nur über, ist das richtig, ist das andere richtig, wer hat jetzt Recht in der Frage, sondern dann, glaube ich, kommen wir in eine Begegnung, wo wir ganz viel übereinander auch verstehen lernen. Und ich erlebe es so, wenn man das macht, dann ist das Gespräch, eröffnet viel mehr Brücken, wie man wieder zueinander zusammen über etwas nachdenken kann, wo ansonsten Fronten entstehen. Und ja, das war so ein bisschen auch so der Wunsch, dass, wenn wir auf diesem Wege sind, uns selber da verstehen lernen, den anderen verstehen lernen, dass dann auch das echt einen Einfluss hat auf, ja, unseren Prozess, den wir gerade haben. Amen. Thank you.
Wie wir die Luft zum Atmen brauchen, so brauchen wir auch das Gebet. Das Gebet ist das Atemholen der Seele. Wir Menschen sind da keine Einzelgänger. So gerne wir auch manchmal alleine sind, so wichtig ist auch die Gemeinschaft. Sich mitteilen, sich austauschen, miteinander reden, diese Gemeinschaft ist so lebensnotwendig. Das Gebet als Verbindung zur Gemeinschaft mit Gott. Und doch will uns das, gerade dieser wichtige Baustein, gerade nicht immer gelingen. Manchmal geht es mir durch den Kopf, dafür hättest du aber beten können. Oder dieses Problem hättest du doch eher vor Gott bringen können. Kannst du dich da wiederfinden? Geht es dir auch manchmal so? Wir haben oft das Gefühl, wenn ich viel bete, dann hilft auch Gott viel. Also eine gewisse Leistung erbringen zu wollen, damit Gott überhaupt hört. Aber Gott benötigt eigentlich gar nicht das Gebet. Genau deshalb ist Gebet als Leistung vor Gott eine verkehrte Sicht des Zieles und des Zwecks des Betens. Gott braucht weder Bitt- noch Dankgebete, denn er weiß ja ohnehin, was er zu tun hat und was in uns vorgeht. Aber Gott möchte dennoch, dass wir beten. Er wünscht sich das sogar. Mit dem Gebet werden wir uns unserer Geschöpflichkeit und damit unseres Gottesbezugs tiefer und tiefer bewusst, um so in die rechte Weise zu uns selber, in unserer Lebensauffassung und Lebensgestaltung zu kommen. Gottes Einladung, im Gebet sich selber erkennen. Für uns ist es allzu oft so, wir schließen die Augen, unser Blick im Gebet ist dann auf Gott gerichtet. Wir bringen ihm sein Anliegen vor und warten auf die Reaktion von Gott. Wie setzt er nun unsere Bitte, unser Anliegen um? Hört er überhaupt? Nimmt er uns überhaupt wahr? Wir öffnen unsere Augen wieder und befinden uns mitten in der Geräuschkulisse des Alltags wieder. Mittendrin. Und Gottes Antwort? Wo ist sie? Warum antwortet Gott nicht? So wichtig Stoßgebete im Alltag sind, im Büro, während der Autofahrt, beim Putzen, dieser Smalltalk ist gut und wichtig. Aber genauso wichtig ist es, Geräusche runterzuregeln, zur Ruhe finden. Denn dann passiert es, dass mein Blick, der im Gebet auf Gott gerichtet ist, weg von mir, um auf Gott hinzuschauen, dieser Blick wird auf uns zurückverwiesen. Wir machen dann die Erfahrung, dass wir nicht auf Gott hinschauen können, ohne dabei uns selber wieder in den Blick zu nehmen. Ja, je intensiver wir auf Gott hinschauen, umso intensiver kommt es dazu, dass wir auch uns selber mehr und mehr als die, die wir in Wahrheit sind, durchschauen müssen. Erkenne dich, der du mein Bild bist, und so wirst du mich erkennen, dessen Bild du bist. Bei dir wirst du mich finden. Dieses Zitat von Wilhelm von Thury macht deutlich, dass Gebet unweigerlich auf uns selber zurückverweist und dass somit das Gebet zu einer Quelle unserer Selbsterkenntnis wird. Und in dieser Ruhe möchte Gott deine innersten Verletzungen, das, was dich an Prägung, am Verhalten anderer tief verletzt hat, das, was Narben hinterlassen hat, das holt Gott in der Stille, in der Tiefe deiner Selbsterkenntnis hervor und möchte es heilen. Er wird diese Wunden nicht nur vernähen, nein, er kann sie auch heilen. Dich damit in eine Freiheit führen, die dich gelassen werden lässt. An dieser Stelle kommt doch der Lärm, die Geschäftigkeit des Alltages doch manchmal eher gelegen, damit unser Kokon, unsere harte Schale um unser innerstes Geheimnis nicht von Gott gesehen werden kann. damit wir uns ja nicht zusammen mit Gott mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Judas und Petrus, beide haben Jesus verraten. Beide haben sich schuldig daran gemacht. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er warf die Silberstücke in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Aus Matthäus 27, 3 folgende. Im gleichen Augenblick noch, während er redete, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus und er ging hinaus und weinte bitterlich. Aus Lukas 22, 60. Mir geht es hier nicht um die Bewertung von Schuld, sondern um den Umgang dergleichen. Judas hat sich in seiner Verzweiflung isoliert. Er, der Jesus so viele Jahre begleitet hat. Er, der Jesus barmherzig und liebevoll erlebt hat, konnte Vergebung nicht annehmen. Er wollte die Begegnung auf Jesus Kreuzweg nicht suchen und konnte dadurch die bittere, notwendige Vergebung Jesu nie für sich in Anspruch nehmen. Er konnte Gott nicht an sein Innerstes heranlassen. Er hat sein Tun zutiefst bereut. Seine unfruchtbare Reue hat er aber isoliert. Und ohne diese befreiende Heilung ist er schlussendlich daran zugrunde gegangen. Petrus vermochte durch die Begegnung mit dem Blick Jesu in heilsame Weise zu bereuen. Er weinte bittere Tränen, weil ihm bewusst wurde, dass er seinen Herrn und Freund verleugnet hat. Gerade mal 11 Stunden hielt sein Versprechen, Jesus treu zu bleiben. Der Blick Jesu hat die Grenzen seiner selbst bewusst werden lassen. Petrus hat nicht nur Reue gezeigt, sondern durch die Tränen, durch die unendliche Trauer konnte er sich seinem Versagen klar werden und konnte zunächst seine Seele entlasten. Seine Reue endete damit nicht in einer Isolation, sondern diese echte Reue vor Gott war der entscheidende Schritt, sich in einen Heilungsprozess zu begeben. Dieses Sündenbekenntnis wandelt Jesus durch seinen Kreuzestod in Sündenvergebung um. Wenn wir versagen, dürfen wir nicht vergessen, dass Christus Menschen gebrauchen kann, die ihr Versagen eingestehen. Aus dieser demütigen Erfahrung lernte Petrus vieles, das ihm später als Leiter in der jungen Gemeinde helfen sollte. Indem wir Jesus an unser Herz lassen, kann er daran arbeiten. Den Geist der Wahrheit und Offenbarung lassen wir dann an die Schaltzentrale an unser Herz heran. Wie kommen wir an den Kraftstrom Gottes heran? Indem wir ihn erkennen mit unserem Herzen. Denn mehr als alles, was man sonst bewahrt, heißt es in den Sprüchen, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da, wo wir das praktizieren, da wird nicht nur unser Herz angefüllt mit Leben, sondern wird unser Herz zu einer Quelle des Lebens. Das ist ein Wunder, oder? Da stehen wir armen Würstchen, der wir sagen, ich trockne innerlich fast aus, ich brauche Wasser von dir, Jesus. Und er sagt, gut, lass mein Wasser an dein Herz heran. Und wenn wir es tun, dann benutzt er uns gleichzeitig wieder als Quelle für deine Umgebung, für deinen Partner, für deine Kinder, für deinen Arbeitskollegen, für deine Nachbarn, deine Eltern, für das sie sagen, hey, mit dem sich unterhalten, das tut richtig gut. Ich habe zwar keine Ahnung, warum, aber es tut einfach gut. Unser Herz kann eine Quelle des Lebens sein. Leider kann es aber auch eine Quelle der Bitterkeit und Vorwürfe sein. Aus dem Herzen kommen alle bösen Gedanken, so sagt es Jesus. Aus dem gleichen Herzen. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Herz in die Gegenwart Gottes bringen und sagen, Herr, erneuere mich heute, du sollst zum Zug kommen in meinem Leben. Das hat Folgen und Folgen, die wir alle allzu gerne hätten und allzu gerne erleben. Dann kommt Hoffnung, ein Reichtum an Herrlichkeit, dann kommt seine Kraft in uns zum Zuge. Ich weiß nicht, wo dein Bedarf liegt. Ich weiß nicht, was du am allermeisten herbeisehnst, was du am dringendsten brauchst von Jesus. Aber ich weiß, dass er die Antwort für dich hat. Und ich weiß, dass bei ihm genug Energie ist, wenn sie erst mal in Fluss kommt, dein Leben überfließen zu lassen. Das feiern wir im Abendmahl. Wir feiern, dass dieser Zugang offen ist, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn erkennen können mit unserem Herzen, weil er uns seinen Geist geschenkt hat, der sich offenbart und zeigt, wer er ist. Das bedeutet, in unserem Leben kann neue Hoffnung Raum fassen. Amen.